Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften,
dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind.
Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, heute wieder mit Andreas Schiemens an meiner Seite.
Hallo Jörg.
Hallo Andreas, grüße dich. Und vorm Mikro beziehungsweise auf der anderen Seite haben wir Barbara Gärtner, Vorsitzende des Vorstands der Kindereiche Sachsen. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Herzlich willkommen in die Runde.
Hallo Barbara. Seit dem 3. April bist du Vorstandsvorsitzende bei der Kindereiche. Du bist aber schon längere Zeit dabei. Magst du vielleicht mit ein, zwei Sätzen unseren Hörerinnen mal kurz erzählen, was die Kindereiche in Sachsen eigentlich macht?
Sehr gern. Ich freue mich, dass ich hier im Podcast bin. Die Kinderarche Sachsen ist ein großer sachsenweit tätiger Jugendhilfeträger. Wir betreiben Kindertagesstätten und Angebote der stationären und teilstationären Jugendhilfe sowie in der Familienhilfe und sind damit tatsächlich flächendeckend in Sachsen unterwegs, was uns auszeichnet und wie gesagt mit dem, ja, also breiten Jugendhilfeportfolio. Wir machen nicht alles, aber vieles.
Und du selber, seit wann bist du bei der Kinderarche dabei?
Ich bin seit Sommer 2013 bei der Kinderarche dabei, also jetzt 12 Jahre. Und hatte damals die Fachbereichsleitung für die Kindertagesstätten übernommen und mich dort, sage ich mal, als Fachberaterin für Kitas und Fachbereichsleitung innerhalb des Trägers da ja, profiliert und durfte jetzt in den 12 Jahren die Kindereiche auch ein Stück mitentwickeln schon.
Ja, das glaube ich, 12 Jahre ist eine recht lange Zeit. Das heißt, du kennst die Kindereiche in jeder Ecke, sehr, sehr detailliert wahrscheinlich. Und trotzdem, Achtung, und trotzdem, oder gerade deswegen, das wäre die spannende Frage, bist du in den Vorstand nachgerückt Anfang April, wie ich gerade gesagt habe. Was war so deine Motivation, diesen Wechsel zu vollziehen?
Da gibt es sicherlich vieles. Ich sage manchmal gerne, ich habe jetzt nicht hier geschrien, aber ich habe auch nicht Nein gesagt. Ich habe auch zu einem Zeitpunkt bewusst Ja gesagt, eben weil ich die Kindereiche Sachsen schon 12 Jahre begleite und hier auch im Unternehmen tatsächlich wachsen und mich entwickeln durfte, wofür ich sehr dankbar bin, hier auf ein sehr kollegiales und wunderbares Unternehmensklima gestoßen bin, wo wir ganz viel machen. Tatsächlich kenne ich die Kitas und die Kita-Landschaft sehr, sehr gut. In der Jugendhilfe, in unseren Jugendhilfeangeboten kenne ich schon vieles, aber da durfte ich glücklicherweise letztes Jahr noch mal intensiver ins Kennenlernen gehen, denn dafür war es Kita-Fachbereichsleitung nicht immer Zeit. Und mich hat dann tatsächlich bewogen, als Matthias Lang, der bisherige Vorstandsvorsitzende der Kinderarche Sachsen, mitgeteilt hat, dass er doch irgendwann vorhat, auch in Ruhestand zu gehen. Dann haben wir natürlich alle miteinander lange hin und her überlegt und ich bin auch gefragt worden tatsächlich und habe es mir dann aber auch nochmal gründlich überlegt und habe gedacht, es ist eigentlich schön, wenn es jemand auch aus dem Unternehmen machen könnte, wenn man da hineinwachsen kann, wenn man Dinge fortführen kann, die man jetzt einfach schon mitentwickelt hat. Und ja, für mich persönlich bedeutet das schon nochmal eine andere Verantwortungsübernahme. Und ein bisschen ging es mir dabei so, dass ich auch gedacht habe, jetzt kann ich ein Stück zurückgeben von dem, was ich 12 Jahre hier auch an wunderbaren Sachen erfahren durfte. Ich habe Weiterbildung machen können, ich habe nochmal Sozialmanagement studiert, ich habe eigentlich viele Dinge mal erleben können, wo ich auf große Unterstützung getroffen bin und ich habe gedacht, dann ist es jetzt die Zeit, wenn es mir zugetraut wird und ich es mir selber auch zutraue und wir das in dem Team so gut schaffen, dann bin ich gerne bereit, da jetzt mal ganz vorn zu stehen.
Nun seid ihr, Barbara, ja fast schon, also in Sachsen zumindest ein Dickschiff. Ihr habt 40 Einrichtungen, 1700 Plätze und über 500 Mitarbeitende, wenn ich das richtig gesehen habe. Wie finanziert ihr euch, beziehungsweise wie hält man so ein Riesenschiff am Laufen?
Ja, das ist ein gutes Gelingen, was uns da glückt. Wir sind natürlich auf die öffentlichen Mittel angewiesen, sowohl in den Landkreisen, die uns in der Jugendhilfe finanzieren, durch die Entgelte, die wir dort vereinbaren mit den Jugendhilfeträgern, also mit den Landkreisen, mit den Kostenträgern und mit den Kommunen, wo wir die Kita-Finanzierung stemmen. Und das ist also, sage ich mal, über 90% öffentliche Gelder, von denen wir leben, die wir hier im Unternehmen, in unserer zentralen Verwaltung auch gut zentral managen und davon unsere Leistungen und dafür unsere Leistung erbringen können. Und wir sind natürlich auch froh und dankbar, dass es uns in den letzten tatsächlich Jahrzehnt gelungen ist. Also kurz bevor ich meine Stelle angetreten hatte, hatten wir das erste Mal unsere Fundraising-Stelle besetzt und dass wir tatsächlich auch im Fundraising gut unterwegs sind, was uns unglaublich hilft, Dinge zusätzlich zu tun, die den jungen Menschen in unseren Wohngruppen sonst verwehrt wären, die einfach nicht finanzierbar ist, weil kein Jugendamt sie bezahlen kann und die, von denen wir aber merken, dass die der Entwicklung der jungen Menschen gut tun und einfach nochmal so ein besonderes Moment schaffen an Erinnerungen, was sie positiv aus unseren Einrichtungen mitnehmen können. Also da rede ich von Therapieangeboten, von besonderen auch Ferienfahrten, aber insbesondere sind es auch die Therapieangebote, die wir an vielen Stellen nicht nur über die Entgelte finanzieren können.
Genau, nun hast du gerade gesagt, das sind quasi zusätzliche Dinge, die ihr dann noch finanziert damit. Wir sprechen ja mit vielen Organisationen, ne, Andreas, und was sich so im Moment so ein bisschen, durchzieht, ist natürlich die große Sorge, dass sich die politischen Rahmenbedingungen in irgendeiner Form so verändern, dass man auch bei der Finanzierung keinen richtig verlässlichen Partner mehr hat. Ist das bei euch auch so oder sagt ihr, wir sind da so gut im Gespräch, im Austausch und auch abgesichert, das passiert uns nicht? Oder ist das tatsächlich so, dass ihr überlegt, wie sieht es strategisch in 3 bis 5 Jahren aus?
Also das ist schon das Letztere, wobei das was ist, was uns natürlich auch immer bewegt. Ich sage mal, die Jugendhilfefinanzierung, die ist nie einfach. Wir sind, auch da haben wir uns als Verein immer besser aufgestellt, jedes Jahr dabei Entgelte einerseits neu zu verhandeln oder fortzuschreiben, was einfach notwendig ist, weil die Tarifentwicklung weitergehen, weil die insgesamt Kostensteigerung, ich denke, da gab es natürlich nochmal einen Riesenzug, also während Corona und danach, wo wir einfach mit an vielen Stellen Preisexplosionen zu tun hatten. Und das ist was, was wir einfach immer im Blick haben, da gut zu prüfen, wo sind denn die Bedarfe, die wir sehen, wie können wir gut darauf reagieren und wie finden wir Partner in den Jugendämtern, die mit uns den Weg gehen und sagen, okay, das ist jetzt ein Angebot, mit dem können wir umgehen. Das heißt, da sind wir also immer ein bisschen auf Hab-Acht. Aber nichtsdestotrotz ist die Lage natürlich gerade ein bisschen anders als vor 5 Jahren. Aufgrund der sinkenden Kinderzahlen. Das merken wir in den Kindertagesstätten, in den Mutter-Kind-Bereichen, in der Familienhilfe zum Teil. Und da sind wir auch ein bisschen gespannt, kommt das in der Jugendhilfe an oder nicht? Und wir hoffen, dass wir dort dann doch als Gesellschaft und dann mit den politischen Entscheidungsträgern eher dorthin kommen, die Chance zu nutzen, hier präventiver unterwegs zu sein, zugunsten der ja weniger werdenden jungen Menschen. Aber eben gerade die brauchen, weil sie jetzt noch weniger werden in der Gesellschaft, eine besonders starke Lobby. Und dafür sind wir da.
Ich find den Blick spannend, wenn du sagst, es werden weniger. Haben sich die Herausforderungen geändert? Also du bist ja schon seit einigen Jahren in dem Bereich unterwegs. Merkst du so einen Trend? Was sind die Herausforderungen bei den Kindern und den Jugendlichen aus eurer Sicht im Moment?
Also das ist vielleicht auch in den beiden Fachbereichen ein bisschen spezifisch. Aber ich habe mich jetzt gerade mit einer Kita-Leiterin unterhalten, die schon deutlich machte, dass sie, wenn sie auf ihre auch schon vielen Jahre Leitungstätigkeit zurückguckt, merkt, dass die Kinder zum Beispiel anders ins Spielen kommen. Also wir konnten uns auf eine freie Spielsituation in einer Kita, in einem, sage ich mal, spielerischen, kollektiven Miteinander der Kids tatsächlich vor 6, 7 Jahren noch anders verlassen, als das jetzt ist. Also jetzt begegnen uns Kinder, die auch im frühen Alter schon sehr mediengeprägt sind, die Medienspiele da mitbringen und da merken wir tatsächlich einen Unterschied. Und da will ich jetzt nicht alle Medien schlecht reden, aber wir merken, dass dieser Aspekt, wie sehr die digitale Welt das Aufwachsen unserer Kinder und Jugendlichen prägt, noch gar nicht ganz so im Bewusstsein angekommen ist für das, was das für unsere pädagogische Arbeit bedeutet. Das ist ein Beispiel. Das andere Beispiel in den Jugendhilfeeinrichtungen ist sicherlich auch, dass die jungen Menschen oft mit mehreren Problempaketen und komplexeren Bedarfen zu uns kommen, weil sie leider zum Teil auch nicht so früh in unsere Hilfen kommen, wie wir das manchmal vielleicht gut fänden oder wo man noch anders agieren könnte. Das heißt, da gibt es Geschichten, die sind schon aus 3 Einrichtungen mal rausgeflogen oder die waren immer mal dort und wieder zurück in Familie und wieder in Hilfe und wieder in Familie und sind also mit ganz viel Diskontinuitäten konfrontiert. Und da merken wir schon, das macht es natürlich herausfordernd, dort auch Sicherheit und Stabilität zu bieten. Und das wird deswegen insbesondere herausfordernd, dass wir auch konstatieren müssen, dass wir seit Corona von der Belastung unseres Personals noch nicht wieder dort in der Stabilität sind, wie wir vor Corona waren. Also dort merken wir, dass Belastungen extrem zugenommen haben, dass dort natürlich auch jede pädagogische Fachkraft ihre eigenen familiären Belastungen und Themen mitbringt. Und ja, das merkt man einfach deutlich, dass die Belastung einfach an manchen Stellen nicht mehr so da ist. Sei es, dass es jetzt mit Corona zu tun hat, das muss man vielleicht gar nicht darauf schieben. Wir merken natürlich da auch den Generationswechsel, den es dort gibt, ne? Die jungen Menschen, die sind, also es fehlt manchmal so ein bisschen diese mittlere Generation der Mit-40er bis Mit-50er, die einfach anpacken und durchziehen und vielleicht dann doch sich manchmal mehr hinten ranstellen, was immer natürlich kritisch gesehen wird im sozialen Bereich und gleichzeitig eben manchmal auch gebraucht wird, zu wissen, wir treten hier eben für noch schwächere Mitglieder der Gesellschaft ein und deshalb sind wir zu mehr bereit. Das ist ein großes Spannungsfeld, was ich finde auch nicht ganz, das ist einfach nicht leicht auszutarieren, weil man jede einzelne Fachkraft und Mitarbeiterin gut verstehen kann, denn die leisten wirklich Enormes in der immer wieder Begleitung und emotionalen Begleitung der jungen Menschen in unseren Einrichtungen.
Nochmal, Thema, du hast gesagt, die Probleme, die Kinder haben, sind vielfältig oder vielfältiger und sind auch sehr mediengeprägt. Hat sich auch die Kommunikation bei euch im Fundraising, also euer Marketing, hat sich das verändert? Wenn ihr jetzt sagt, ja, die politischen Rahmenbedingungen ändern sich, das erfüllt auch uns mit Sorge, passt ihr da die Kommunikation an oder wie verhaltet ihr euch da?
Also ich glaube, im Moment sind wir eher noch dabei und das machen wir ja durchaus erfolgreich, dass wir auf im Moment noch die gleichen Strategien setzen können. Wir erreichen die Menschen natürlich durch vielfältige Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben also den großen Gewinn und sind unglaublich dankbar, dass wir eine geniale Aktion zu Weihnachten mit dem Radio Dresden und der Herzenssache gemeinsam stark für Kinder führen können, wo wir tatsächlich die Kinder in unseren Wohngruppen in den Mittelpunkt stellen und auch in der Gesellschaft zeigen, das gehört auch zur Lebenswirklichkeit vom Aufwachsen der jüngeren Generation dazu. Also nicht alle Kinder wachsen behütet in Familien auf, sondern es gibt eben auch eine große Anzahl an Kindern, die auf die Leistung der Jugendhilfe angewiesen sind und in den Wohngruppen aufwachsen und dass uns das gut gelingt und dass wir zeigen, dass das auch gute Biografien für die Kids ebnen kann. Dazu trägt unsere Öffentlichkeitsarbeit total bei. Und da, glaube ich, sind wir bei dem Weg geblieben, den wir schon an vielen Stellen eingeschritten haben. Sind total dankbar, dass wir das über das Radio jetzt nochmal über das andere Medium machen können. Ziehen da im Social-Media-Bereich nach, aber vertrauen auch in der Ansprache an unsere Spender und Unterstützer auf die ganz klassischen Kommunikationswege. Postalisch, etc.
Aber dieser Erfolg mit Radio Dresden zeigt ja, dass ganz offensichtlich die Öffentlichkeit an dem Thema Kinder und Jugendliche nicht vorbeikommt. Also es ein hohes Interesse auch gibt von Menschen, diese jungen Leute zu unterstützen.
Ja, das muss man tatsächlich sagen. Ich glaube, das ist so. Ich hoffe ja, dass es tatsächlich auch ankommt, dass alle, wie gesagt, es sind die weniger werdenden jungen Menschen, auf die wir alle bauen, weil die Gesellschaft sozusagen weiterführen. Und da muss man, deshalb machen wir denen nicht alles recht und ebnen dann nur roten Teppich und packen die in Watte. Aber uns ist bewusst, dass wir was tun müssen und dass wir immer wieder auch reflektieren müssen, was junge Menschen denn tatsächlich zum Aufwachsen brauchen, um stark in sich zu werden, um Herausforderungen selber zu meistern, um sich dem zu stellen, dass es nicht immer alles gleich gelingt, aber ich dann einfach weiter dranbleibe. Und da sind ganz viele Aspekte. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt, den wir über die Geschichten, die wir im Radio erzählen oder auch in unseren anderen Social-Media-Kanälen, dass wir das deutlich machen können, dass uns das beispielhaft in unseren Wohngruppen mit den Kids gelingt. Und ich glaube, an der Stelle jede Familie für sich denkt, Mensch, super. Und wir können das in unserem Familienkontext mit unseren Kindern machen. Und das ist ganz wunderbar. Also die nehmen sich am Ende, hoffe ich, manchmal was mit und sagen, jawohl, das machen wir auch super. Und sind dann angeregt zu sagen, und denen, die es nicht in ihrer Familie haben können und die auf andere Betreuung angewiesen sind, die unterstützen wir dann eben nochmal mehr.
Du hast ja gerade erzählt, dass du deine Aufgabe im Vorstand von Matthias Lang übernommen hast. Und Matthias Lang hat ja wie kein anderer die Kindereiche in Sachsen aufgebaut und geprägt. Und jetzt kommst du rein. Und das ist natürlich für viele unserer Hörerinnen und Hörer auch spannend, weil es ja nicht nur in der Kindereiche Sachsen Generationswechsel gibt, sondern in vielen, vielen anderen Organisationen auch. Was wäre dein Ratschlag an ZuhörerInnen, die jetzt kurz davor stehen, diesen Generationswechsel zu vollziehen? Was ist so dieser eine Punkt, wo du sagst, den gibst du gerne weiter aus deiner Erfahrung?
Ich glaube, ich hatte einfach das Riesenglück, dass Matthias Lang das selber in einem ganz großen Bewusstsein bewältigt hat, diesen Generationswechsel, und mir das sehr dankbar übertragen hat, die neue Aufgabe. Und ich glaube, das ist aber auch deswegen gelungen, weil wir nicht nur uns miteinander persönlich wertschätzen, sondern auch die Arbeit, die der jeweilige andere gemacht hat. Also das, was du sagtest, ist gerade Andreas, was Matthias Lang hier in Sachsen aufgebaut hat für die jungen Menschen, das ist enorm und unvergleichlich. Und daran werde ich mich gar nicht messen können, weil ich an einem ganz anderen Zeitpunkt einsteige und was ganz anderes mache. Und ich glaube, dieses Bewusstsein für den Moment zu haben, für die Prozesse und die Entwicklungen, die zu einem gewissen Zeitpunkt ihren Abschluss finden und die man dann fortführen kann, das ist was ich, glaube ich, mitgeben kann, dass man darauf einfach gut guckt. Und auch ich bin jetzt nicht am ersten Tag gestartet und sage, jetzt wird das und das alles anders. Darum geht es ja gar nicht, sondern dass man einfach das Fahrwasser, in dem wir sind, gut halten können und einfach den Blick weiten. Und mit den Augen, die ich habe, sehe ich andere Sachen, als die Matthias Lang gesehen hat. Und insofern, ja, wird sich das entwickeln, und darauf vertraue ich, dass das gut wird.
Genau, Andreas, du hast die quasi Generationenfrage angesprochen. Die gibt es ja, Barbara, auch beim Thema Spende. Ne? Es werden immer weniger, dafür spenden sie ein bisschen mehr. Trotzdem sind zumindest wir, Andreas und ich, davon überzeugt, dass das auf Dauer, ehrlich gesagt, nicht wirklich so weitergeht, beziehungsweise, dass es ja kontinuierlich nach unten geht. Wie seht ihr das und was macht ihr, um neue Spende quasi zu erreichen?
Das ist eine spannende Frage, weil tatsächlich das Fundraising ist ein Punkt, mit dem hatte ich bislang in meiner Tätigkeit tatsächlich noch gar nicht so viel Berührung, außer dass ich oft profitieren konnte und mitentwickelt habe, wofür müssen wir das eingreifen. Da steige ich gerade ein Stück weit ein hier im Unternehmen mit unserer Abteilung auch und finde das total spannend und merke, dass wir tatsächlich gerade auf unsere durchaus ältere Spendergeneration setzen und die uns gut halten, und habe gleichzeitig das Gefühl, dass eben durch die Art, wie wir Öffentlichkeitsarbeit machen, und ich glaube, da hat das Radio unglaublich viel beigetragen, dass wir an der Stelle auch junge Menschen ansprechen. Also der jüngste Spender war, glaube ich, ein 8- oder 9-jähriger Junge oder Mädchen, die von ihrem Taschengeld gespendet haben, weil die gemerkt haben.
Ja, da ist der Generationenübergang geglückt, ja, ne? Geglückt.
Und ich glaube, die sprechen natürlich dann auch irgendwie ihre Familien an. Und tatsächlich ist das was ich in auch unseren Kitas immer wieder erlebe. Die nutzen den Martinstag nicht nur, um miteinander das Martinsfest zu feiern und daran zu erinnern, was St. Martin für ein Mensch war und wie wir miteinander teilen, sondern dann sammeln sie mit den Kindern auch und akquirieren mit den Eltern gemeinsam Spenden, die dann geteilt werden, wo man mal bewusst sammelt, nicht nur für die eigene Einrichtung, was wir in Kitas sonst oft gerne tun und auch brauchen, sondern dann bewusst, wir sammeln für die Kita und wir teilen aber unsere Spende, und dann wählen die Kinder und die Eltern mit aus, an wen noch die Spende gehen soll. Und das, finde ich, ist was, wo wir lernen, miteinander lernen, dass es eben in unserer Gesellschaft auch davon lebt, dass wir füreinander einstehen und miteinander geben und das, was wir gut haben, auch teilen können. Also vielleicht ist das so eine Mini-Antwort. Und ansonsten, glaube ich, ist das auch noch eine Aufgabe für uns, da gut drauf zu gucken und das nicht aus dem Blick zu verlieren.
Da seid ihr auf einem guten Weg, weil tatsächlich die Kindereiche Sachsen ja angefangen hat mit dem Kindereiche Oskar. Das war ja dann so die Frage, ein kinderfreundliches Sachsen, an was macht man das fest? Also so eine bewusste strategische Positionierung in dem regionalen Umfeld. Ich glaube, das ist der eine Punkt, der für euch auf euch einzahlt, also die klare Fokussierung auf Sachsen. Der zweite Punkt ist natürlich diese Interaktion mit den Spenderinnen und den Hörerinnen aus der Weihnachtskampagne. Kombiniert mit Social Media und Pressearbeit. Ich glaube, das sind die Bereiche, wo ihr ganz, ganz viel dieser Chancen, die euch gegeben wird, genutzt werden. Und ich glaube tatsächlich mal so ganz unter uns, wenn ich so auf Sachsen gucke, gibt es zwei sehr prominente spendensammelnde Einrichtungen. Das eine ist die Frauenkirche und das andere ist die Kindereiche Sachsen.
Du bist der Fachmann, wenn du das sagst. Ja, das freut uns. Ja, ich denke, das ist schon was Besonderes und das lebt eben durch auch unsere Öffentlichkeitsarbeit. Und das ist wieder was, was so einen großartigen Gewinn auch intern in die Organisation hat. Merke ich immer wieder, dass das toll ist, dass wir auch eben zunehmend das auf breitere Beine stellen und auf mehr Schultern verteilen und dass wir fast in jeder Einrichtung jetzt unsere Kinderarche Botschafter haben, die sich das zur Aufgabe machen, in Social Media zu berichten, was einfach der normale Alltag ist. Und damit machen wir eine größere Präsenz, wir machen mehr deutlich, was wir überhaupt für Arbeit tun, sind sozusagen an vielfältigen Stellen dann lobbytechnisch unterwegs, sei es Fachkräften zu sagen, was ist denn eigentlich der Erzieherberuf für einen Beruf, als auch der Gesellschaft zu sagen, was ist denn das hier eigentlich für eine Tätigkeit, die wir tun in den Wohngruppen und in den Kindertagesstätten.
Wenn man bei euch zu Besuch ist, aber auch bei der Amtsübergabe konnte ich ja dabei sein, hat man so das Gefühl, da gibt es so einen besonderen Spirit. Das heißt, alle Mitarbeitenden scheinen ja irgendwie für diese Aufgabe und für die Kinderarche Sachsen zu brennen. Woher kommt dieses Feuer?
Vielleicht, weil wir nicht vergessen, immer wieder zu betonen, worum es geht. Nicht um die Mitarbeiter und nicht um die Geschäftsstelle und nicht um irgendwie die Kostenträger, sondern um die Kinder und die Familien. Und ich glaube, das ist was, was wir bei jeder Gelegenheit immer wieder betonen und dass immer wieder auch die Fachkräfte an das, warum bin ich denn hier tätig, erinnert. Und das, glaube ich, ist der Punkt. Und dann freuen die sich, wenn wir natürlich auch festen, und das ist uns ein ganz wichtiges Anliegen und wir können es uns eigentlich gar nicht anders vorstellen, eben auch die Kinder selbst bei solchen Veranstaltungen in den Mittelpunkt rücken und mit zu Wort kommen lassen. Sei es, dass sie halt selber da sind, weil sie was mitsingen und mittanzen oder über Video mit dabei sind oder was mit einbringen. Ich glaube, das ist der Punkt, dass wir versuchen, da auch immer, auch als Geschäftsleitung, sowohl die Fachbereichsleitung, die noch mehr, aber wir auch als Vorstand, immer wieder auch in den Einrichtungen vor Ort sind und mit jungen Menschen ins Gespräch kommen und immer wieder deutlich machen, unsere Arbeit tun wir nicht um unseretwillen, sondern um euretwillen. Und wir sind dafür da, dafür zu sorgen, dass ihr hier gut aufwachst bei uns.
Eigentlich ein schönes Schlusswort. Trotzdem muss ich zum Schluss, Barbara, nochmal eine technische Frage stellen. Ihr seid zwar nicht der klassische Bereich, ehrlich gesagt, für künstliche Intelligenz, aber inwieweit ist das auch ein Thema für euch?
Ja, das ist ein totales Thema für uns, wo wir, da sind wir eben doch ein großer Tanker und manchmal nicht gleich vorne im Schnellboot dabei und lassen uns da auch gerne mal überrollen. Wir sind auch jetzt gerade der Diakonie Sachsen dankbar, die starten gerade so ein Projekt und haben extra AI-Cube irgendwie entwickelt, den man testen kann. Damit müssen wir uns noch gut beschäftigen, wie wir das gut integrieren können. Also das und in welchen Varianten, man das auch tatsächlich nochmal hoch und runter diskutiert, dass einfach das Bewusstsein immer wieder da ist, wie nutzen wir diese Technik als Menschen und bleiben Menschen und lassen uns nicht ersetzen. Und das ist natürlich total diffizil, weil wenn man KI einsetzt für Beobachtungsdokumentation, schon das kann ein bisschen ein Geschmäckle haben, weil es immer die Frage ist, bleibt unser geschulter Blick auf die Wahrnehmung der Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen damit erhalten? Kann sein, dass der dadurch gestärkt wird, weil uns das Doku-Thema abgenommen wird. Und es kann sein, dass der irgendwie geschwächt wird. Und ich glaube, wir sind da erst noch am Anfang, das auszudiskutieren. Aber wir wissen, dass das Thema kommt und wir gucken, wo man das sinnvoll auch nutzen kann. Und das werden wir in den nächsten Jahren tun. Mal gucken, wie schnell uns da was überrollt.
Herzlichen Dank. Schön, dass du da warst.
Vielen Dank. Ich bedanke mich auch.
Danke, Barbara.
Wir werden die Kindereiche verfolgen, ja, ne, Andreas?
Ja, zumindest werden wir sie im Auge behalten. Verfolgen weiß ich jetzt nicht. Das
auch das.
Ja, dann vielen Super. Dank an Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Bis bald.
Danke und dir viel Erfolg in deiner Aufgabe.
Danke. Ganz genau.
Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.